Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Nach unserer letzten Episode über Erfolg im Sport und Selbsthypnose habe ich eine Mail von Chris bekommen. Danke dafür, Chris. Chris hatte eine Frage zum Thema Motivation und Motive im Sport. Er fragte, ob denn im Sport nicht generell das Leistungsmotiv die entscheidende Rolle spiele, denn es gibt ja durchaus auch andere Motive. Und ja, Chris, ist schon richtig, das Leistungsmotiv ist im Sport tatsächlich prägend, zumindest dann, wenn du mit Sport den Leistungs- oder Wettkampfsport meinst. Denn es gibt ja beispielsweise auch Breiten- und Freizeitsport und da kann das Leistungsmotiv natürlich eine Rolle spielen, muss aber nicht. Denn wer ohne jeden Wettkampf oder Fitnessgedanken im Park Frisbee spielt oder sich mit Freunden am Strand den Ball hin und her pritscht zwischen Grillen und Sonnenbaden, für den ist das Leistungsmotiv sicher nicht das Entscheidende. Aber selbst wenn es um das Leistungsmotiv geht, dann ist die Leistung ja noch nicht gleich Leistung. Es kommt beispielsweise darauf an, worauf sich der Fokus der Leistung eigentlich richtet. Die Leistung könnte zum Beispiel der Selbstbestätigung dienen. Dann würde man das Leistungsmotiv als ich-bezogen bezeichnen. Es könnte aber auch um materielle Gewinne gehen. Bei Profis ist es ja zum Beispiel so. Und dann würde die Leistung vielleicht nur noch in zweiter Linie der Selbstbestätigung dienen. Fände man vielleicht gut, ist aber nicht das Entscheidende. In erster Linie wäre die Leistung dann ein Mittel zum Zweck, zum Geldverdienen bei Profis eben. Und es gibt noch viel mehr Varianten des Leistungsmotivs im Sport. So könnte es zum Beispiel auch der Fremdbestätigung dienen. Dann würde es also zunächst einmal darum gehen, Anerkennung zu erhalten. Von wem auch immer. Also Chris, du hast recht, wenn du von Leistungs- und Wettkampfsport redest und das Leistungsmotiv für das Entscheidende hältst. Aber es gibt eben mehr als nur ein Leistungsmotiv. Da müsste man im konkreten Fall immer nochmal genauer hinschauen. Und unabhängig davon, worauf sich das Leistungsmotiv genau richtet, gibt es noch weitere Dimensionen, über die man sich Gedanken machen kann. Zum Beispiel, ob eine Person erfolgs- oder misserfolgsmotiviert handelt. Was ist das nun wieder? Naja, motiviertes Verhalten hängt ja generell damit zusammen, auf welche Ursachen wir die Ergebnisse unseres Handelns zurückführen. Also, wenn ich motiviert bin, etwas zu tun oder zu lassen, dann doch nur dann, weil ich ein bestimmtes Ergebnis erwarte. Denn warum sollte ich auch motiviert sein, etwas zu tun, wenn ich keine Ahnung hätte, worum es geht oder was am Ende dabei herauskommt? Wir machen uns also ein Bild von vermuteten Ursache-Wirkungszusammenhängen. Wenn dies, dann das. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Verhalten. Ob ich solche Ursache-Wirkungszusammenhänge tatsächlich korrekt erkenne, ist dabei erst einmal egal. Hauptsache, ich glaube dran. Ein Beispiel. Sagen wir, ich versage bei irgendeiner Leistung, die ich erbringen wollte. Dann fühlt sich das hinterher natürlich meist doof an. Und vielleicht empfinde ich Scham oder auch Wut oder Angst. Und das sorgt nun dafür, dass ich dem Versagen eine Ursache zuordnen möchte. Einfach, um in Zukunft einen Plan zu haben. Ich suche also eine Ursache, damit ich daraus Konsequenzen ziehen kann. Also Folgen für mein zukünftiges Verhalten. Und der ganze Prozess läuft natürlich größtenteils unterbewusst ab. Im Wesentlichen dient also dieser ganze unbewusste Spaß dazu, eine Ordnung und Nachvollziehbarkeit in meiner Welt zu konstruieren, damit ich sie verstehe und kontrollieren kann. Denn Kontrollverlust mögen die meisten Menschen nicht so sehr. Wo können wir denn nun die Ursachen für ein Ereignis finden? Doofe Frage, hängt natürlich vom Einzelfall ab. Aber der amerikanische Psychologe Bernhard Weiner hat hierzu ein Raster entworfen, nach dem man prinzipiell Ursachen systematisieren kann. Kausalattribuierung ist das schlaue Wort dafür. Das Ganze hat auch durchaus einen Sinn, denn es gibt eben Ursachen, an denen habe ich einfach keine Aktien, die kann ich eben nicht beeinflussen, und solche, auf die ich sehr wohl Einfluss nehmen kann. Und das eine oder andere zu wissen, macht natürlich einen eindeutigen Unterschied.
Musik.
können uns zum Beispiel die Frage stellen, ob ein Geschehen eigentlich maßgeblich von mir selber beeinflusst wird oder eher maßgeblich von irgendwelchen äußeren Umständen. Ob die Ursache für ein Geschehen also eine internale, in mir liegende, oder eine externe, irgendwo außen liegende ist. Und sind es in erster Linie äußere Faktoren, naja, dann sind meine Optionen für die Zukunft natürlich vollkommen andere oder ich habe vielleicht gar keine. Und dann könnte ich mich noch fragen, ob es sich bei der Ursache für ein Ergebnis um einen Einflussfaktor handelt, der zeitlich stabil, also dauerhaft ist, oder zeitlich variabel, also etwas, was ich mit der Zeit irgendwie ändern könnte. Ein Beispiel. Ich habe eine Art Challenge vor mir. Das kann ein sportlicher Wettkampf sein, aber auch eine Prüfung an der Uni oder eine wichtige Präsentation in meinem Job. Zeitlich stabil und internal wäre als Einflussfaktor zum Beispiel meine Begabung oder mein Talent. Eben bestimmte unveränderliche Fähigkeiten oder Eigenschaften oder körperliche Merkmale. Wenn es für meinen Wettkampf wichtig ist, entscheidend ist, groß zu sein, und ich bin nun mal 1,93 Meter, dann ist das natürlich ein Einflussfaktor, der in mir begründet liegt und der ist nicht nur heute so, sondern auch noch morgen und nächstes Jahr. Darum internal stabil. Internal aber variabel, also situativ bedingt, wäre zum Beispiel die Frage, wie sehr ich mich gerade anstrenge, wie meine aktuelle Motivation ist oder auch mein Trainingszustand oder ob ich krank bin. Wie sieht's mit den Faktoren von außen aus, den externalen? Na, external stabil wäre zum Beispiel die objektive Schwierigkeit einer Aufgabe. Die Theorieprüfung in der Fahrschule oder der standardisierte Zugangstest für medizinische Studiengänge. Na, und dann bleiben als letztes noch die äußeren variablen Faktoren. Und das könnten zum Beispiel einfach rein zufällige Ereignisse sein. Nehmen wir an, ich bin Radrennfahrer und es regnet. Das ist nun mal so. Oder ich schreibe eine Klausur und es gibt einen Feueralarm. Oder ich habe eine Präsentation und der Strom fällt aus. All das liegt nicht in mir begründet, ist also external und es ist auch nicht zeitlich stabil. Zufall, Glück, Pech, je nachdem. Spannend wird es jetzt, wenn man sich anschaut, wie in aller Regel so eine Ursachenzuordnung bei Erfolg oder Misserfolg in einer Prüfung oder einem Wettkampf aussieht. Denn das hat massive Auswirkungen auf unsere Motivation. Spontan neigen zum Beispiel viele Menschen dazu, die Ursache für Erfolge in sich zu suchen. Stärkt einfach das Selbstwertgefühl. Zeitlich stabil begründet hieße das, ich bin einfach gut. Und zeitlich variabel könnte ich zum Beispiel sagen, oh, ich habe mich total angestrengt. Eine äußere stabile Begründung für meinen Erfolg könnte zum Beispiel sein, naja, die Aufgabe war auch einfach. Und external variabel könnte ich einfach Glück gehabt haben. Wie sieht's jetzt aber bei Misserfolg aus? Noch einmal zur Erinnerung. Die Ursache für Erfolge suchen wir meistens in uns selbst. Bei Misserfolg ist es häufig anders. Die Ursachen für Misserfolge suchen wir tendenziell gerne woanders. Wo finden wir da die Ursachen für unser Scheitern? Naja, internal stabil könnte ich grundsätzlich feststellen, ich bin eben ein Loser, ich kann das einfach nicht. Macht man nicht so gerne. Eine variable Begründung, die schmeichelt uns schon ein wenig mehr, könnte sein, dass ich mich dieses Mal nur nicht so richtig angestrengt habe. Das lässt mir die Option offen, es nächstes Mal besser zu machen. Eine external stabile Ursache wäre es festzustellen, das war einfach sehr, sehr schwer. Und external variabel, naja, da könnte ich einfach Pech gehabt haben. Soweit so gut, aber richtig interessant wird das jetzt deshalb, weil Menschen dazu neigen, tendenziell eher ein Erfolgsmotiv oder ein Misserfolgsmotiv zu haben. In der Kurzformel bedeutet das, dass der eine etwas tut, um Erfolg zu haben und der andere tut es, um einen Misserfolg zu vermeiden. Klingt im ersten Moment ähnlich, ist es aber nicht. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Ein Schüler oder Student lernt für eine Klausur in der Gewissheit, dass er dann ein gutes oder sehr gutes Ergebnis zu erwarten hat. Ein anderer lernt, um nicht ganz so schlecht abzuschneiden. Der eine hat ein Erfolgsmotiv, der andere hingegen ein Misserfolgsmotiv. Der eine hat Hoffnung auf Erfolg oder sogar die Erwartung, Erfolg zu haben. Und daraus entstehen natürlich auch positive Gefühle beim Gedanken an das Geschehen. Und das bewirkt oft genug sogar ein Bedürfnis nach Leistung. Der andere dagegen, der agiert aus Furcht vor Misserfolg und sein Bedürfnis ist nur die Misserfolgsvermeidung. Und natürlich bestimmen ihn jetzt eher negative Gefühle und er würde auch die Leistung an sich gerne eher vermeiden, wenn es möglich wäre. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich auch schnell an Situationen erinnern können, in denen du eindeutig erfolgsmotiviert gehandelt hast und möglicherweise an andere, in denen es vollkommen anders war. Wo es dir in diesem Moment eher um die Vermeidung eines Misserfolgs ging. Das ist natürlich vollkommen normal. Wenn du nur mal an deine Schulzeit zurückdenkst, werden dir schnell Fächer in den Sinn kommen, wo du erfolgsmotiviert mit breiter Brust gute oder sehr gute Ergebnisse erwartet hast und andere, bei denen du froh warst, wenn es kein Ausfall geworden ist. Das an sich ist, wie gesagt, vollkommen normal. Worum es uns jetzt aber geht, ist eher die generelle Grundeinstellung, mit der an Dinge herangegangen wird. Und am deutlichsten wird die, wenn es sich um gänzlich neue, unbekannte Dinge handelt. Dinge, bei denen du keine Ahnung haben kannst, ob du da gut oder schlecht sein könntest. Und da können wir uns die Frage stellen, gehen wir an solche neuen Dinge prinzipiell mit der Gewissheit heran, dass das Ergebnis schon gut werden wird? Oder ist unser Ansatz eher, ein richtiges Versagen möglichst zu vermeiden? Und in dieser Grundeinstellung zu Dingen unterscheiden sich eben erfolgsmotivierte Menschen von Misserfolgsmotivierten. Und das ist auch kein Zufall, denn mit einer am Misserfolg orientierten Erwartungshaltung wird niemand geboren. Das ist das Ergebnis von Erziehung und Entwicklung. Wenn Eltern einem Kind nur umfassend und oft genug vermitteln, dass es ohnehin nichts kann, dass es die Teller beim Tisch abräumen doch sowieso wieder fallen lässt, dass sie von ihm sowieso nichts Gutes erwarten, na dann wird es wohl leicht verständlich sein, wenn hier ein misserfolgsmotivierter Mensch herangezogen wird. Und das Mindset einer Person in Bezug auf generelle Erfolgs- oder Misserfolgserwartung hat eben auch immer Auswirkungen auf das, wie man auf zukünftige Anforderungen blickt. Ein erfolgsmotivierter Mensch bevorzugt anspruchsvolle Aufgaben, weil er daran nämlich seine Fähigkeiten und seine Tüchtigkeit messen kann. Und bei Erfolg empfindet er dann Stolz über die eigenen Fähigkeiten und der Belohnungswert ist dementsprechend hoch. Und das wiederum stabilisiert das positive Selbstbild. Misserfolge haben im Vergleich dazu bei solchen Menschen nur dadurch Auswirkungen auf zukünftige Leistungssituationen, als dass sich der Betreffende sagt, naja, dann muss ich mich nächstes Mal eben mehr anstrengen. Sein Selbstbild wird aber grundsätzlich dann nicht in Frage gestellt. Bei einem prinzipiell misserfolgsmotivierten Menschen ist das eben anders. Der neigt im Gegensatz dazu zu sehr einfachen oder auch sehr schwierigen Aufgaben. Zu sehr einfachen neigt er, weil er meint, nur die bewältigen zu können. Oder zu sehr schwierigen neigt er, weil sich dann seine Annahme, das ohnehin nicht zu schaffen, von vornherein bestätigt und er auch einen Grund dafür hat. Im Fall eines Versagens bei extrem schwierigen Aufgaben hatte ohnehin niemand an ihn die Erwartung, dass er da erfolgreich wäre. Und wenn so ein misserfolgsmotivierter Mensch jetzt einmal Erfolg hat, dann waren das für ihn externe variable Faktoren. Er sagt also, ich habe einfach Glück gehabt und das hat dementsprechend auch keine Auswirkung auf die Erfolgserwartung für die Zukunft. Denn wenn es Glück war, dann kann es in der Zukunft genauso gut Pech sein. Der Erfolg bringt ihm in so einem Fall also für die Zukunft auch kein höheres Selbstwertgefühl. Hat so ein misserfolgsmotivierter Mensch hingegen Misserfolg, dann bestätigt das seine Erwartungshaltung. Er führt das auf internale, stabile Faktoren zurück. Er sagt sich, er kann es einfach nicht und damit bestätigt eben dieser Misserfolg sein ohnehin negatives Selbstbild. Und dann empfindet er vielleicht Betroffenheit oder Scham mit den bekannten negativen Auswirkungen auf die Motivation. Und das beeinträchtigt nun die Hoffnung auf Erfolg wieder in künftigen Leistungssituationen. Hier schlägt also mal wieder die sich selbst erfüllende Prophezeiung zu, die Self-Fulfilling Prophecy. Henry Ford habe ich ja schon mehrfach mit dem Satz zitiert, ob du glaubst, etwas zu können oder glaubst, es nicht zu tun, du wirst recht haben. Und hier sehen wir die Weisheit dieses Ausspruchs in einem besonderen Kontext bestätigt. Ob du ein erfolgsmotivierter Mensch bist und mit Erfolg rechnest oder ein misserfolgsmotivierter und mit der Erwartung an einen Misserfolg an eine Sache herangehst, in beiden Fällen ist die Chance groß, dass sich deine Annahme bestätigt. Du stellst also mit deiner eigenen Einstellung die Weichen dafür. Und damit haben wir jetzt auch Gelegenheit, einmal über uns selbst nachzudenken. Aufgaben mit welcher Erfolgswahrscheinlichkeit bevorzugst du? Suchst du dir lieber die leichten, sicheren Aufgaben? Oder findest du ein mittleres Anspruchsniveau interessanter? Oder darf es vielleicht sogar ein bisschen mehr sein, sodass die Erfolgschance vielleicht ein kleines bisschen schlechter steht als 50-50 und du empfindest das als Herausforderung? Wenn letzteres der Fall ist, dann hast du in deinem Leben sicher auch genug positive Erfahrungen gemacht und Erfolge erzielt, damit du grundsätzlich erst einmal an dich und deine Fähigkeiten glauben kannst. Im anderen Fall, also wenn du doch eher mit einem Misserfolg rechnest, dann ist die Frage, ob dich das im Leben behindert. Wenn dem nicht so ist, dann ist ja alles in Ordnung. Ist das aber der Fall, ja, dann wäre das vielleicht ein Anlass, mal genau daran zu arbeiten. Die Einsicht in das, was uns hemmt, ist ja immer schon der erste Schritt zu einer Verbesserung der Situation. Denn nur wenn ich mir des Päckchens bewusst bin, das ich vielleicht ganz unsinnig mit mir herumtrage, nur dann kann ich es vielleicht auch irgendwann abwerfen. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt auch aus dieser Episode wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!